Einzelvortrag im Rahmen der Deutsch-Israelischen Kulturwoche im Wintersemester 2015-2016. Dr. Heinrich Schwendemann, Jüdisches Leben in Freiburg.
Guten Abend, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich werde jetzt versuchen, einen Überblick zu geben. So ein Überblick ist natürlich auch ein bisschen problematisch, man kann nicht in alle Details gehen. Jüdisches Leben in Freiburg, das gab es auch im Mittelalter und es gab 438 Jahre kein jüdisches Leben in Freiburg. Von 1424 bis 1862, auch da werde ich einiges zu sagen, warum es das nicht gab. Also Sie werden sicher auch einiges vermissen. Nochmal, ich kann nicht alles einordnen bei so einem Überblick, aber Sie können anschließend natürlich Fragen stellen und wenn ich die beantworten kann, dann tue ich das natürlich. Ja, eben heute vor 75 Jahren wurden zum vierten Mal die Juden aus Freiburg vertrieben. Es war nicht im Mittelalter, es war mitten im 20. Jahrhundert. Jüdische Gemeinde im Mittelalter gab es, wir wissen es sicher, ab 1281. Da gibt es den ersten konkreten Hinweis. Die wohnten in der Weberstraße, in der Wasserstraße. Alles wurde alles zerstört 1944. Und es gab auch eine Synagoge, eine Schule, steht in den Quellen. Es waren 10 Häuser und wir wissen auch die Namen der Familienvorstände. Also man schätzt zwischen 80 und 100 Juden lebten in Freiburg in der Zeit. Die Tätigkeit war ausschließlich Geldhandel. Die Juden waren ja im Mittelalter, das wissen Sie alle, auch durch die kirchlichen Verbote auf den Geldhandel reduziert worden. Das war auf der einen Seite, hat Gewinne abgeworfen, aber auf der anderen Seite mussten sie unglaublich hohe Schutzgelder an die Landesherren bezahlen. Also das Regal, das Judenregal war irgendwann vom Kaiser auf die Grafen und so weiter übergegangen. Auch die Grafen von Freiburg hatten dieses Judenregal irgendwann bekommen und die Grafen von Freiburg waren chronisch pleite, waren auf dem Schlussberg oben und hatten immer Probleme mit Geld. Und die Stadt hier wurde immer selbstständiger, der Stadtrat hat immer mehr Forderungen gestellt und diese Einnahmen von den Juden, auf der einen Seite bekamen Einnahmen von ihnen, also die Schutzgelder, und auf der anderen Seite haben sie Kredite gegeben. Das war ganz wichtig hier, dass die Grafen sich über Wasser halten konnten, sagen wir mal so. Am 12. Oktober 1338 gibt es eine erste Judenordnung in Freiburg, den sogenannten Sicherungsbrief der Gemeinde, und die jüdische Gemeinde hier bekam Autonomie von den Grafen. Also das war, sie hatten jetzt alle möglichen Rechte und Privilegien, konnten sich selbst verwalten. Es ist den Juden in Freiburg trotz aller möglichen antijüdischen Vorbehalte, Sie kennen alle die Synagoge, das Bildnis, also die Statue der Synagoge in Münster. Das ist einer der wenigen Hinweise oder Belege außer den schriftlichen Quellen, die wir noch haben. Es sollte ja die christliche Bevölkerung warnen vor den Juden. Ist etwa so 1270er, 80er Jahre entstanden. Ja, also es gab die Vorbehalte der Kirche, aber der Schutz der Grafen hier hat funktioniert. Es gab keine Übergriffe gegenüber Juden. Das hat sich geändert. 10 Jahre nach dieser ersten Judenordnung, 1348, bei der Pest. Ein Drittel der Bevölkerung in Europa ist ums Leben gekommen. Die Pest hat Angst und Schrecken verbreitet. Man konnte sich das nicht erklären. Man hat nach Schuldigen gefunden und dann hat man die Schuldigen in den Juden gesehen. Es kam dann zu diesen unglaublichen Pogromen, wo abertausende Juden umgebracht wurden, ganze jüdische Gemeinden wurden ausgelöscht. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze der Historiker, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Es besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen den politischen und sozialen Konflikten in den Städten. Also bestimmte Gruppen haben das benutzt, diese Gerüchte und Meldungen, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und haben damit Politik betrieben. Letztendlich, die Juden wurden überall umgebracht. Also man muss immer genau hinschauen. Es war nicht so, dass der Mob jetzt ins jüdische Viertel gegangen ist und alles ausgeraubt hat. Das war nicht so während der Pest. Das war oft gesteuert. ja, jetzt alles, kann ich jetzt nicht erläutern im Einzelnen, aber das Beispiel Freiburg. In Freiburg wurden am 1. Januar 1349 einige Juden verhaftet. Man hat sie beschuldigt, sie hätten die Brunnen vergiftet. Die Pest war noch gar nicht hier. Und unter der Folter haben sie natürlich alles das gestanden, was ihnen vorgeworfen wurde. Und am 31. Januar 1349 wurden sie verbrannt. Ausnahmen waren die Kinder und die schwangeren Frauen, wurden dann zwangschristianisiert. Die zwölf reichsten Juden hat man verschont. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Wahrscheinlich wurden sie auch ermordet, aber wahrscheinlich wollte man an ihr Geld rankommen. Viele in der Stadt haben auf einen Schuldenschnitt gehofft. Der kam allerdings nicht. Die Stadt hat dann die Gelder einkassiert. Ja, warum wurde das gemacht? Das war der Rat der Stadt. Der Rat der Stadt wollte die Grafen finanziell austrocknen. Das war die Motivation in Freiburg. Ja, also Freiburg gehörte zu diesen 100 Judengemeinden, die in dieser Zeit zwischen 1348 und 1350 vollständig vernichtet worden sind. Ja, für die Überlebenden dieser Pogrome trat jetzt eine grundlegende Änderung ein, eine Verschlechterung ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Situation für Jahrhunderte. Also der Anfang waren diese Pogrome in der Pest. Am Anfang, Jahren nach der Pest, konnten jüdische Gruppen wieder in manche Städte zurückkehren, aber es waren nur noch kleine Gemeinden. Und jetzt wurden ganz restriktive Judenordnungen von den Räten erlassen. Begrenzte Aufenthaltserlaubnis, alle möglichen Verbote, die Handelstätigkeit wurde eingeschränkt, Rechtsunsicherheit. Sie waren der Willkür ausgeliefert. Das Gleiche war übrigens auch hier in Freiburg. 1360 lebten dann wieder Juden hier und die Stadt hat ja dann irgendwann die Grafen ausbezahlt, also haben denen Geld gegeben und die Grafen haben dann ihre Herrschaft hier verkauft. Und dann haben die Freiburger sich an die Habsburger gewandt und haben die Habsburger das Ganze übernommen. Und die Habsburger hatten natürlich auch Interesse an diesen Einnahmen, was die Juden bezahlen mussten. Aber die Stadt hat immer wieder Druck gemacht, der Stadtrat. Und dann wurden 1401 die Juden wieder vertrieben aus Freiburg. Jetzt der neue Grund, der vorgeschobene Grund, war die Prävention vor Ritualmorden. Also überall kassieren jetzt diese Meldungen, die Juden würden christliche Kinder umbringen, um an ihr Blut zu kommen für irgendwelche geheimen Rituale. Jetzt beginnt auch diese Phase der Dämonisierung der Juden. Also das war der Grund, 1401, so hieß es, man muss die eigene Bevölkerung vor den Juden schützen. Dann hat aber wieder einer der Habsburger Erzherzöge, Friedrich IV., dann wieder Juden in die Stadt geholt, 1411. Und der Stadtrat hat wieder Druck gemacht und dann 1424 kam dann das Privileg vom König Sigismund an die Stadt Freiburg über die dauernde Austreibung von Juden. 1424 bis 1862 durften offiziell keine Juden mehr in der Stadt leben. Im 15. und 16. Jahrhundert gab es dann eine Welle der Judenfeindlichkeit in Feindschaft im habsburgischen Breisgau. Also Juden mussten zum Beispiel ab 1551 einen gelben Ring tragen, damit sie jeder erkannt hat. Es gab zum Beispiel in Breisach konnte sich eine kleine jüdische Gemeinde bilden, aber hier in Freiburg eben nicht. Ja, die Erfahrung bis Ende des 18. Jahrhunderts für die Juden war, wirtschaftlich waren sie an den Rand gedrängt worden. Ihnen blieb eigentlich nur noch Kleinhandel und Pfandleihe. Es war eine verfemte Minderheit am Rande der Gesellschaft. Es gab ja dann noch die sogenannten Hofjuden. Das waren ganz wenige, also privilegierte Juden, die dann in den Residenzstädten fungiert haben als Bankiers oder als Finanziers von Fürsten. Berühmtesten kennen wir ja, Lucius Oppenheimer, der den Herzog von Württemberg in den 1730er Jahren beraten und finanziert hat. Ja, also hier in Freiburg, man wollte keine Juden in der Stadt haben. Der Eintritt in die Stadt war den Juden auch verboten worden. Und 1502 hat dann Kaiser Maximilian I. der Stadt Freiburg verboten, also wenigstens durch die Stadt durchziehen. Das dürfen sie, aber nur am Tag. Dann gab es 1520 ein neues Stadtrecht für Freiburg. Ulrich Zasius, kennen alle die Zasiusstraße, Juraprofessor an der Universität. Und darin wurde den Freiburgern bei empfindlicher Geldstrafe verboten, der Handel mit Juden, irgendetwas von Juden auszuleihen, anzunehmen oder Juden im Haus zu beherbergen. Gleichzeitig gab es eine Magistratsverordnung zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das hieß, wenn jetzt Juden in die Stadt kamen, also man musste sie ja reinlassen, weil Maximilian das verfügt hatte, dann mussten sie von der Wiehre her kommend beim Basler Tor warten, also heutiges Martinstor, bis ein Stallknecht kam und der hat dann die Juden innerhalb der Stadt begleitet den ganzen Tag über, hat dafür einen Schilling pro Stunde bekommen und die Juden selbst mussten dann auch mal noch einmal Eintritt in die Stadt bezahlen. Also das war die Situation bis Ende des 18. Jahrhunderts. Tagsüber durften sie Handel betreiben, aber sie wurden bewacht von einem Knecht und abends dann zum Angelusläuten mussten sie wieder aus der Stadt raus. Ja, diese judenfeindliche Stimmung hielt an, auch im 18. Jahrhundert. Zwischen 1700 und 1733 haben hier zwei Armeelieferanten, Oppenheimer und Zinsenheim aus Mannheim, Kontore in der Stadt geöffnet. Also die Habsburger, also die vorderösterreichische Landesregierung hat es genehmigt, weil diese jüdischen Händler waren eben wichtig, klar, Armeelieferanten zur Versorgung der Soldaten. Und das war eine Dauerärgernis für die Stadt, also auch im Stadtarchiv sind diese ganzen Beschwerden überliefert. Die sollen endlich raus hier. Und 1733 wurden die dann tatsächlich aus der Stadt wieder ausgewiesen. Ja, warum waren die Städte auch Freiburg so gegen Juden eingestellt? Es war natürlich auf der einen Seite Konkurrenz für einheimische Händler. Ein anderer Punkt war wichtig, die Juden waren keinem Zunftzwang unterworfen. Sie durften ja auch nicht in die Zünfte, durften zum Beispiel kein Handwerk betreiben. Sie waren sehr mobil, sie waren ja gezwungen, mobil zu sein, innerhalb der Territorien oder in andere Territorien. Sie suchten Nischen, um zu handeln, um zu überleben. Sie mussten ja drückende Abgaben bezahlen, also sie waren flexibel. Und das war natürlich Konkurrenz für die anderen. Und im 19. Jahrhundert wurde ja genau das Prinzip des Wirtschaftssystems, die Konkurrenz, die Suche nach Marktlücken und so weiter. Und das ist natürlich der Grund, warum dann diese jüdischen Händler sehr gut vorbereitet waren auf diese neuen wirtschaftlichen Begebenheiten, als die Gewerbefreiheit eingeführt wurde. Und dann diesen phänomenalen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg vollzogen haben, innerhalb von 2 bis 3 Generationen. Ja, natürlich nicht zu vergessen der religiöse Aspekt. Also die Christusmörder haben immer noch eine Rolle gespielt. Die Dämonisierung auch des Fremden und des Anderen sind unglaubliche Geschichten über die Juden, also Ritualmorde und so weiter und so fort, im Umlauf gewesen. Und dann natürlich dieser Standardvorwurf des Wuchers. Natürlich schon im Mittelalter, jetzt diese jüdischen Kleinhändler, die auch ihre Klientel auf dem Land haben, die haben dann oft kleine Kredite gegeben, die waren ganz wichtig auch für das Überleben der Bauern, das war auch dann im 19. Jahrhundert so, als es die Sparkassen noch nicht gab, die Raiffeisenkassen, und wenn dann halt mal so ein Bauer wirklich bankrott gemacht hat, Alkoholismus war auch oft der Grund, war damals sehr weit verbreitet, dann hat man den Schuldigen gesucht und wer war das? Natürlich wieder der Jude. Ja, das war die Situation, letztendlich am Rande der Gesellschaft völlig verarmt. Das Reich war ja zersplittert in viele, viele Territorien. Das sage ich zu den Studenten immer, man kann das gut merken, hat meine Historiker gezählt. Das Jahr 1789, wenn man das zugrunde legt, 1789 Territorien, einzelne politische Herrschaften, freie Reichsstädte und so weiter. 1789 gab es im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen in den 1790er Jahren. Ja, das müssen wir mal vorstellen. Und in bestimmten kleinen Territorien, da haben Juden dann Aufnahme gefunden. Also da gab es bestimmte Markgrafen, die Markgrafen von Baden zum Beispiel, die in Emmendingen, in Sulzburg, in Mülheim Juden aufgenommen haben. Aber natürlich nicht, weil das jetzt besonders gute Menschen waren, diese Markgrafen, sondern weil die Juden hohe Abgaben bezahlten. Also die mussten sehr viele Abgaben bezahlen, waren dann die ganze Woche unterwegs, haben also versucht zu handeln und kamen dann am Freitagabend, also zu Sabbatbeginn, nach Hause. Und am nächsten Tag oder am Sonntag waren sie dann wieder unterwegs vor den Kirchen und haben mit den christlichen Bauern gehandelt. Ja, also das war eben die Situation. Jetzt im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gibt es Diskussionen in der aufgeklärten Bürokratie, in Preußen, in der Markgrafschaft Baden, überall. Mit den Juden, das muss besser werden, das muss anders werden, denn die Juden sind ja auch Menschen. Also das lesen wir zum Beispiel bei Christian Wilhelm Dohm, der das wegweisende Buch geschrieben hat über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Ja, das wurde also überall diskutiert, auch hier in der Markgrafschaft Baden, also nochmal Emmendingen, natürlich Gebiet um Karlsruhe und das Markgräflerland. Da wurde das auch diskutiert und um 1800 hat ein badischer Ministerialrat namens Holzmann auch eine Schrift oder interne Denkschrift über die bürgerliche Verbesserung der Juden, also Anlehnung an Dom, in der Markgrafschaft Baden. Und interessant ist, wenn man das liest, das Konzept ist da vertreten, das ist das Konzept der Aufklärung, die Juden müssen erzogen werden. Also sie sollen zu nützlichen Staatsbürgern erzogen werden, sie sollen sich angleichen in ihren Sitten, in ihrer Kleidung, in ihrer Wirtschaftstätigkeit und so weiter. Also das war die Forderung, dieses Erziehungskonzept. Der Französischen Revolution in Paris hat man das anders gemacht. Da hat man, glaube ich, 1791 gesagt, alle Juden sind gleichgestellt. Napoleon hat es allerdings wieder zurückgenommen. Ja? Also das waren die unterschiedlichen Konzepte, dieses Erziehungskonzept. Und das war wirksam letztendlich bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Ja, Diskussion natürlich auch unter Josef II. In den Habsburger Herrschaftsgebieten, sogenannte josephinische Reformen. Das Toleranzedikt von Josef II. Hat jetzt die jüdische Religion der christlichen gleichgestellt. Das war also schon mal ein sensationeller Fortschritt gewesen. Das galt aber nur für Städte, in denen Juden leben. Also nicht für Freiburg, denn hier lebt ja keine Juden. Aber in diesem Toleranzedikt wurde auch, zitiere, vermögenden Judensöhnen das Universitätsstudium ermöglicht. Und das hatte Folgen für Freiburg. Denn am 17. Februar 1791 wurde in Freiburg der erste jüdische Student in Medizin promoviert. Veit Hochheim ist der. Der hat mehrere Monate im Wirtshaus in Oberlinden gewohnt. Warum war das möglich gewesen? Die Universität hatte ein eigenes Bürgerrecht. Er war Universitätsbürger und nicht städtischer Bürger. Deshalb war das möglich, also diese Ausnahme. Ja, also die Stadt hat immer noch alles getan, bloß keine Juden hier. Also man wollte diese Konkurrenz nicht. In der napoleonischen Ära hat sich das auch nicht geändert. Die Stadt hat auf dem Privileg non tolerantis judaeis bestanden. 1798 bis 1802 war hier ein jüdischer Händler namens Israel Rehns. Der hat also ein Privileg aus Wien gehabt, also er hat bestimmte Privilegien gehabt. Und er wollte sich dauerhaft in Freiburg niederlassen. Von Greifeneck hat ihn in seinem Privathaus in der Kaiserstraße aufgenommen. Aber die Freiburger Bürgerschaft und die Zünfte sind Sturm gelaufen. 1802 musste er gehen. Ja, das war die Situation der Juden im Südwesten um 1800. Nochmal, in bestimmten Territorien hatten sie Aufenthaltsrecht, wie etwa in der Markgrafschaft von Baden. Es gab unterschiedliche Judenordnungen, was sie durften, was sie nicht durften und was sie bezahlen mussten. Also wenn man manche Judenordnungen anschaut, ist unglaublich. Also sie mussten in der Markgrafschaft Baden nicht, aber in anderen mussten sie Glockengeld bezahlen. Also für das Hören der Glocken und solche Dinge. Also in der Markgrafschaft Baden ging das relativ gut, aber es waren trotzdem sehr hohe Schutzgelder. Ja, jetzt wird das Großherzogtum Baden gegründet. Und das Großherzogtum Baden bestand ja aus, wie wissen alle, wie Baden aussieht, also eben dieser westliche Teil von Baden-Württemberg, mit sehr vielen Territorien zusammengestückelt, aus sehr vielen Territorien. Und man musste jetzt alles vereinheitlichen. klar, die ganze Verwaltung zentralisieren und so weiter. Man hat sich Frankreich zum Vorbild genommen. Und jetzt hatte man plötzlich, vorher hatte man 2.500 Juden in der Markgrafschaft und jetzt hatte man plötzlich 14.000 Juden. Jetzt was tun mit den Juden? Und jetzt hat die Früchte dieser Diskussion in der aufgeklärten Bürokratie in der Markgrafschaft haben dann dazu geführt, dass die Juden weitgehend gleichgestellt wurden. In den Konstitutionsedikten von 1806 bis 1809 gab es auch ein Judenedikt, also auch die Religion wurde gleichgestellt. Sie bekamen staatsbürgerliche Rechte, dann natürlich Schulpflicht und so weiter, Militärpflicht natürlich auch und so weiter und so fort. Letztendlich das Judenedikt in Baden von 1809, das ist eigentlich auf einer Ebene mit dem Judenedikt in Preußen. Das war damals auch das Fortschrittlichste gewesen. Also die beiden, und die waren eigentlich ausbaufähig, also die waren nicht völlig gleichgestellt, aber fast. Und was war jetzt das Spezifische in Baden? Sie waren Staatsbürger minderen Rechts, denn sie hatten immer noch den Schutzbürgerstatus. Das hieß, sie durften nicht frei ihren Wohnort wechseln. Also was jetzt neu war, sie durften nicht mehr vertrieben werden. Also früher in so einem Territorium, wenn der entsprechende Landesherr oder irgend so ein Reichsritter nicht mehr wollte, dann hat er den Schutzvertrag gekündigt oder nicht mehr verlängert, die dauerten 10 Jahre. Und dann mussten die jüdischen Familien gehen. Das war jetzt nicht mehr so. Aber dort, wo sie waren, in Sulzburg, in Emmendingen, in Kippenheim, dort mussten sie ihren Wohnsitz nehmen. Sie durften nicht in die Städte ziehen. Nicht nach Laa, nicht nach Freiburg, nicht nach Offenburg. Also auch dort gab es keinen Juden mehr seit dem Mittelalter. Ja, also dieser Schutzbürgerstatus, keine freie Wahl des Wohnorts. Und in Preußen war das anders. In Preußen hatten die Juden die freie Wahl bekommen, in bestimmten Teilen Preußens. Und wenn man dann vergleicht, dieser wirtschaftliche Aufstieg in Preußen, also ab den 1820er, 30er Jahren, das war natürlich, die Voraussetzung war gewesen, diese Mobilität, die die Juden in Preußen bekamen. Allerdings durften sie dort nicht in den Staatsdienst, also wieder also minderen Rechts. Gut, dieser Status Schutzbürgertum dauerte 50 Jahre bis 1862. Ja, was ändert es jetzt 1806, 1809 für Freiburg? Also Juden erhielten jetzt einen freien Verkehr in der Stadt zugestanden. Sie durften zeitweilig sich hier aufhalten, Handel treiben, aber nochmal, sie durften sich hier nicht dauerhaft niederlassen. 1809 hat dann ein Wirt in der Grünwälder Straße, das ist Dieter Passage, dort war das Haus, eine Judenwirtschaft, Anführungszeichen, eingerichtet und hat da auch jüdische Bedienstete eingestellt, damit sie koscheres Essen zubereiten können, also für die jüdischen Händler, die in die Stadt kommen. Und er hat es dann an einen Eichstätter Juden, Heinrich Weil, verpachtet und das war, er hat als Judenwirt dann hier fungiert. Das war eigentlich der erste sesshafte Freiburger Jude im 19. Jahrhundert, aber allerdings auch, er hatte kein endgültiges Wohnrecht, sondern nur ein geduldetes. Ja, jetzt das liberale Musterland Baden. Baden bekam eine Verfassung, einen Landtag in Karlsruhe und die Liberalen, sage ich immer etwas suffisant, hatten meistens die absolute Mehrheit im Landtag. Heute ist es nicht mehr ganz so. Ja, und jetzt war natürlich bei jeder Landtagssezession die große Frage, was machen wir mit den Juden? Denn das ist eigentlich ein liberales Prinzip, alle Menschen sind gleich, staatsbürgerliche Rechte, und da hat man jedes Mal diskutiert. Und wenn man dann das liest, also wir haben mit Studenten mal, haben wir mal diese Landtagsdebatten angeschaut, da kamen dann die ganzen Vorbehalte in den Diskussionen im Landtag. Die Juden, diese mittelalterliche Religion, die wuchern, die schachern, denen kann man nicht trauen. Die müssen sich erst noch integrieren, die brauchen noch lange, die müssen zuerst erzogen werden und so weiter und so fort. Und einer davon, der da auch mitgemischt hat, war eben Karl von Rotteck. Und das ist auch irgendwie kein Wunder, weil er war ja Bürger einer Stadt, in der seit Jahrhunderten der Ausschluss von Juden kompromisslos betrieben wurde. Ja, 48. Revolution, jetzt lebten 20 Juden in Freiburg, so halblegal, also ohne dauerhaftes Wohnrecht. Und dann 1849, also bevor die Preußen kamen, hat dann ein Rechtsanwalt Naftali Neff aus Wangen vom Bürgerausschuss, das waren dann Liberale, das volle Bürgerrecht bekommen. Es gab heftige Proteste von Seiten der Bürgerschaft. Es gab zwei Petitionen, die von 151 Bürgern unterzeichnet wurden. Also man wollte keinen Präzedenzfall hier, keine Juden sollen in der Stadt das Bürgerrecht bekommen. Und dann hat 1850 der Gemeinderat, also als die Preußen dann hier wieder abgezogen sind, die kamen ja zwischendurch, das Bürgerrecht wieder entzogen. Ja, also das war die Situation. Jetzt um 1860 kommt eine liberale Regierung in Baden an die Macht. Das ist ganz wichtig. Der Großherzog Friedrich I., der 1852 also sein Amt antrat, war ein Liberaler. Und er hatte nichts gegen Juden. Also die badischen Juden standen immer hinter dem Großherzog. Also da gibt es auch Geburtstag, da kann man mal einen prächtigen Band mit großartigen Aufnahmen der Synagogen im Großherzogtum Baden. Das hat man gefunden vor ein paar Jahren, als diese Sachen da versteigert wurden vom badischen Großherzogshaus. Und das sind also wirklich sehr gute Quellen. Ja, und der hat jetzt 1860, neue Ära in Baden, eine liberale Regierung eingesetzt, Lamey Roggenbach. Und diese Regierung hat jetzt die Gewerbefreiheit eingeführt, die gab es immer noch nicht in Baden, also so wie in Preußen schon ab 1812. Und es kam zur Debatte über die Gleichstellung der Juden. Und jetzt hat sich gezeigt, der Landtag, die Mehrheit des Landtags, ist jetzt dafür. Es gab zwar immer noch Vorbehalte, aber aus prinzipiellen Gründen. Und dann ist der berühmte Petitionssturm eingetreten, also so eine Art Pegida. 194 Eingaben mit 18.000 Unterschriften, das ist eine ganze Menge. Damals gab es ja noch kein Computernetz und so weiter, 18.000. In Freiburg waren es 201 Leute, die unterschrieben haben, und wen wundert es, wenn man sich das anschaut, es waren alles Geschäftsleute. Ja? Ja, trotzdem am 4. Oktober 1862 das Emanzipationsgebiet. Sie können verzeihen, etwas veraltete Technik hier. Also, jetzt waren die Juden rechtlich gleichgestellt. Das war ein ganz zentraler Fakt. Also, jetzt waren sie gleichgestellt. Und die Reaktion war, ab 1862 ziehen jetzt junge jüdische Familien in die Städte. Also jetzt beginnt die Verstädterung der Juden in Baden. In Baden waren ja die meisten Juden, haben auf dem Land gelebt. Sehr viele waren übrigens Viehjuden. Also etwa in Baden auch noch um 1900, etwa die Hälfte der Viehhändler waren also jüdischen Glaubens. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, hier haben wir die jüdischen Gemeinden in Baden um 1825. Also hier unten, wir sehen Sulzburg, war ja damals ein Kaff, ja, aber hier, eine schöne Kleinstadt, ein Drittel der Bevölkerung waren Juden. Dann in Emmendingen, in Ihringen, Reisach, Freiburg sehen wir nur nichts, ist nur als Punkt angedeutet. Offenburg nichts, Lahr nichts, ja, und so weiter. Also dann diese sogenannten Judendörfer hier rum. Und ganz oben, da waren diese Hohenlohe und so weiter, die ganzen Reichsritterschaften. Und da haben viele Juden eben auf dem Land gelebt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, das waren 170 Gemeinden. Und in den, ich glaube, das ist von 1925, sehen wir jetzt, die Städte, das sind jetzt starke jüdische Gemeinden, und auf dem Land nicht mehr viele. Also letztendlich die jüdischen Gemeinden selbst sind, glaube ich, von 170 auf 120 reduziert worden. Ja, also das zeigt eben diese Wanderung in die Städte. Das begann 1862. Ja, jetzt Reichsgründung 1871, Judenemanzipation reichsweit und auch der wirtschaftliche Aufstieg Da möchte ich nachher nochmal was zu sagen. Gut, also Freiburg, das Umland zieht in die Stadt. Die Händler aus Reichstätten, Rust, Breisach, Mülheim, Emmendingen, Sulzburg. Also das, die waren traditionell, sie haben mit Textilien gehandelt. Es war die Verbindung immer, die Juden auf dem Land, vom Markt zu den Bauern. Die haben die Bauern versorgt. Also das ist der Bendeljud, der kam dann und hat Textilien verkauft, ja, auf die abgelegenen Bauernhöfe. Wein, Vieh, Rohprodukte, Metalle. Dann haben sich Studenten jüdischen Glaubens an der Universität eingeschrieben. Die jüdische Gemeinde in Freiburg ist angewachsen. 1864 waren schon 100 Freiburger jüdischen Glaubens hier. 1871, im Jahr der Reichsgründung, 333. Das war 1,34% der Bevölkerung und die allermeisten waren Kaufleute. Ja, sehr früh wurde eine jüdische Gemeinde gegründet und zwar schon 1864. Das hat man heimlich durchgeführt, weil es Vorbehalte in der Bevölkerung gab. Das Innenministerium hat es im Oktober 1864 dann genehmigt. Und man hat gleich zu Anfang die liberale Mannheimer Gottesdienstordnung übernommen. Also, Gottesdienst in deutscher Sprache, die Orgel und Gemeindegesang. Für die Orthodoxen fürchterlich. Ja, also, das. Also man sieht ja schon, hier hat ein Prozess stattgefunden in den letzten Jahrzehnten, wo die jüdische Bevölkerung auch hier in Baden sich integriert hat und hineingewachsen ist in die Bevölkerung. Das Reformjudentum ist ja Ausdruck davon. Also letztendlich waren im 19. Jahrhundert über 80% der Juden in Deutschland, also Reformjuden. Das haben manche sogar gefordert, wir schaffen Sabbat ab und machen dann Sonntag. Also das war dann als Sabbat. Also das ist schon weitgehende Angleichung. Ja? Also hier in Freiburg, die liberalen Reformjuden. Jetzt ist natürlich die wichtigste Aufgabe, eine Synagoge und einen Friedhof einzurichten. Ja, die Synagoge ursprünglich war in Bezahl 1864 in einem Hinterhaus in der Schustergasse, stehe ich heute noch, also das Haus in der Schustergasse. Und dann hat man mit Unterstützung der israelitischen Gemeinde in Mannheim 1869-70 dann die Synagoge gebaut. Der Architekt war Georg Jakob Schneider, der hat eine ganze Reihe von Synagogen gebaut. Rust, Kippenheim und so weiter. Also das ist sie. Sie kennen alle den Ort, wo sie stand. Und wenn Sie mal sehen wollen, die Dimensionen, dann fahren Sie nach Schlettstadt, dort ist die Kopie. Ja? Also in Schlettstadt, die haben wir in den 1880er Jahren gebaut. Und hat sie als Vorbild die Freiburger Synagoge genommen und in Schlettstadt, also die steht noch, weil es gab keine sogenannte Reichskristallnacht im Elsass. Ja, also wir sehen hier auch ganz typisch, dass wir haben hier so romanisch-maurische Elemente. Gotische Elemente hat man in den Synagogenbauten nicht verwendet, denn das war die Zeit der großen Pogrome im Mittelalter. Also entweder romanische Elemente oder eben maurische, gab ja auch eine Hochzeit des Judentums in Spanien. Das sagt natürlich auch etwas aus. Hier wird die Synagoge gebaut, also noch am Rande der Altstadt, aber schon irgendwie mittendrin. Hier wurde ja sehr viel gebaut. Das zeigt, die Juden sind in die Gesellschaft hineingewachsen. Das zeigt überhaupt die Geschichte des Synagogenbaus sehr gut. Hier noch im 18. Jahrhundert ganz versteckt in so einem Kaff in Stühlingen. Also hier war die Synagoge und hier war die Wohnung vom Rabbiner, also so ein Gebetsraum. Und Sulzburg, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen, wenn man in diese 1820er gebaut, sehr schön neoklassizistischer Bau, und wenn man dann in diese Gasse, also frühere Judengasse, jetzt die Weilgasse reingeht, dann muss man genau schauen, bis man sie sieht, weil sie ist irgendwie so integriert und die Häuser drumherum, also sie überragt die anderen Häuser nicht. Das ist 1820 dazu. So sah es übrigens in den 60er Jahren aus. Ja. Man hatte sie da umgebaut in den 50er Jahren, dass man nicht mehr sieht, dass es eine Synagoge war. Ja, also ist irgendwie integriert. Man sieht, also hier passiert was mit dieser jüdischen Gemeinde und die ordnet sich irgendwie jetzt in die Gesellschaft neu ein, aber sie vermeidet es, sie will nicht auffallen. In den 1850er Jahren ist es schon wieder anders. Kiepenheim, jetzt haben wir schon, also wie Kirchenbauten, solche Synagogen. Das Kiepenheim, die wurde wieder rekonstruiert, die ist auch von Schneider gebaut worden. Ja, und Ende des 19. Jahrhunderts dann in den Städten repräsentative Synagogenbauten, die sehr viel aussagen. Ja? Das ist Baden-Baden. Also man sieht, in dieser Gemeinde ist das eine jüdische Gemeinde mit einem Selbstbewusstsein. Das drückt was aus. Ja? Das ist ein neogotischer Kirchenbau. Ja? Ganz typisch. Oder die Alhambra in Pforzheim gestört wurde. Ja, also hier sieht man auch also ganz bewusst. Oder die Synagoge, die Wagner im September 1940 zerstören ließ, in Straßburg. Ja, was will man dazu sagen? Das sagt alles aus. Die Straßburger Juden stellen sich 1896 diese Synagoge hin, eine Mischung aus Worms und Speyer. Neogotischer Staatsbaustil im Wilhelminismus. Und es zeigt ganz klar, wir sind Deutsche und wollen nichts anderes sein. Und das natürlich gegenüber der Franzosenfreundlichkeit, also dieser in Straßburg selbst. Das Bürgertum war ja nach Frankreich orientiert. Ja, gut, Friedhof, vielleicht noch mal ganz kurz. Also verstorbene Juden konnten bis dahin nur in Breisach, Emmendingen oder Schmielheim bestattet werden. Dann hat man einen Antrag auf einen Friedhof gestellt. Es gab dann Auseinandersetzungen mit der Stadt, also man wollte die Juden nicht auf dem Hauptfriedhof haben, dann hat man ihnen angeboten, sie bekommen separaten Platz und da war es aber zu spät und dann hat die jüdische Gemeinde ein Grundstück außerhalb der Stadt gekauft, also der jüdische Friedhof, wo er heute noch ist. Ja, Freiburg hat sich dann zur viertgrößten jüdischen Gemeinde in Baden entwickelt, nach Mannheim, Karlsruhe und Heidelberg. Und jetzt ist auch wichtig, Freiburg war eher hier ein mittelständisches Bürgertum. Warum? Also hier kamen die ganzen Händler aus der Umgebung in die Stadt. Anders Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg, hier gab es jüdisches Großbürgertum. Warum gab es das? Da gab es eben Hofjuden noch im 17. und 18. Jahrhundert. Das waren Residenzstädte. Das waren dann die großen Bankiers anschließend. Also da war eine andere Struktur. Während hier in Freiburg, das ging ab 1862 los und das hat sich halt dann eben nicht so entwickelt. Ja, die Entwicklung der Bevölkerungszahl, 1910 lebten dann 1320 Freiburger jüdischen Glaubens in der Stadt, 1925 1400 und dann war ein Rückgang bis 1933 auf 1138. Ja, warum dieser Rückgang? Der ist übrigens überall feststellbar, also deutschlandweit. Natürlich Konversionen durch die sogenannten, in Anführungszeichen, konfessionellen Mischehen, weil dann die Kinder in der Regel im protestantischen oder katholischen Glauben erzogen wurden, ja, weil es immer noch so viele Vorbehalte gegenüber Juden gab und dann hat man eben die Kinder anders erzogen. Deshalb wurden ja 1933 100.000 Deutsche zu Juden erklärt durch den Nationalsozialisten, die überhaupt nichts mehr mit dem Judentum zu tun hatten. Ja, in Freiburg gab es 1933 114 konfessionelle Mischehen. Also das war ein Drittel der Eheschließungen hier waren sogenannte Mischehen. Ja, der Antisemitismus in Freiburg, den gab es auch. Besonders deutlich wurde er in der Gründungsphase. Vor allem katholisch geprägtes Milieu in Freiburg. Also da hat der Zuzug von badischen Juden auf immense Vorbehalte getroffen. Also im Freiburger Boden hieß es, wir werden ein elendes Judennest, wenn das so weitergeht. Katholische Publizisten wie Alban Stolz haben gehetzt gegen die Juden. In seinem jährlichen Kalender für den Landsmann kamen dann solche Sachen hier. Also Juden machen arme Schlucker auf dem Land betrunken und kassieren ab. Also das war so das Klassische. Die Geschichte der Stadt Freiburg von Josef Bader, die erste Stadtgeschichte, der hat tatsächlich den Judenmord während der Pest gerechtfertigt. Er hat geschrieben, was in den Quellen steht, das stimmt, muss stimmen, denn die Juden haben das ja ohne Folter gestanden. Das stand ja in den Quellen, sie haben es ohne Folter gestanden. Ja gut, man hat ihnen die Folterwerkzeuge gezeigt. Und dann hat er geschrieben noch, am Ende des Kapitels, und sie nisten sich jetzt dieselben in der Stadt wieder ein und erschleichen verschiedene Vorteile, welche der Bürgerschaft beschwerlich fallen. Ja, also das war so, im katholischen Milieu waren das diese Vorbehalte. Die jüdische Gemeinde in Freiburg, ich muss sagen, wir wissen hier wenig. Es ist ein Quellenproblem. Herr Wittmann vom Stadtarchiv kann das bestätigen. Es gibt im Stadtrat kaum Akten über die jüdische Gemeinde. Die Gemeindeakten wurden 1938 vernichtet. Und das gleiche gilt für die Vereine. Es gibt eine einzige Ausnahme. Der komplette Nachlass der Breisgau-Loge von 1900 bis 1937, hatte die bestanden, wurde vor einigen Jahren gefunden. Und wo? Im Sonderarchiv in Moskau. Warum? Die Gestapo hat dieses Archiv beschlagnahmt 1937 und auf irgendwelchen Wegen ist das dann in Moskau gelandet. Kopie gibt es im Stadtarchiv und eine unserer Masterstudentinnen wertet das jetzt aus. Ja, Frau Knechtle, ist sie da? Nee, okay. Ja, die Erinnerungsliteratur betrifft vor allem die NS-Zeit. Also Sie kennen Lotte Pepke, Hanna Fortriete und so weiter. Wissenschaftliche Untersuchungen auch, also die Arbeiten von Klausing und Andrea Brucker. Ja, also nochmal zum Leben selbst. Es ist ganz, ganz schwierig. Also ich selbst habe da auch schon versucht nachzuforschen, es ist ganz schwierig. Also was wir wissen, und das ist jetzt eben aus diesem Quellenkorpus, der im Stadtarchiv ist, von der Breisgau-Loge, es gab ein differenziertes jüdisches Vereinswesen hier, im sozialen Bereich vor allem. Es gab ja immer die religiöse Verpflichtung, den anderen zu helfen, und dann gab es seit den 1880er Jahren Kranke, Sterbevereine, Darlehenskassen, Waisenfonds und so weiter. Es gab einen israelitischen Frauenverein. Es gab auch einen Verein zur Förderung des Handwerks und der technischen Berufsarten unter den Israeliten. Das war nicht zionistisch, sondern es war hier eine Aktion gewesen in den 1880er Jahren. Und das klare Ziel war, die Berufsstruktur ändern als Instrument gegen den Antisemitismus. Weil die Antisemiten immer gesagt haben, sie sind Händler und so weiter und sie arbeiten nicht richtig und arbeiten nicht auf dem Land, also sind keine Bauern, sind keine Handwerker. Ja, es gab dann eine Gründungswelle von jüdischen Vereinen in den 1890er Jahren als Reaktion auf den immer stärker werdenden Antisemitismus. Der Antisemitismus, kann ich jetzt auch nicht mehr erläutern, warum, der hatte in den 1870er Jahren während dieser Wirtschaftskrise eine Veränderung erfahren. Es kam eine neue Dimension hinein, und zwar die rassische Dimension. Also man hat den Juden alle Fehlentwicklungen der Moderne vorgeworfen und dann wurde es rassisch begründet. Das hieß, die Juden können nicht anders, sie müssen so handeln, so verwerflich, weil sie aufgrund ihrer biologischen Konstitution Juden sind. Ganz banal, das war der Kern. Und in Reaktion auf den Antisemitismus gab es dann eine Gründungswelle von jüdischen Vereinen in den 1890er Jahren. Und die zeigen auch, das war Ausdruck einer sogenannten jüdischen Renaissance. Also viele haben ja sich auch Judentum entfremdet, sind gerade nur zweimal im Jahr in die Synagoge gegangen. Aber jetzt beginnt so eine Trotzhaltung, also auch in der Erinnerungsliteratur wird das oft deutlich, dass man sagt, jetzt erst recht, ja, wir sind Deutsche und wir sind gleichzeitig Juden. Das ist der wichtigste Verein, also den jüdischen Glauben, war der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. 1890 Jahre gegründet und Vereinsname ist das Programm. Ja, also wir sind Deutsche, aber wir haben jüdischen Glauben, andere sind Deutsche, sind katholisch, sind protestantisch. Ja, In Freiburg selbst gab es diesen Verein natürlich auch. Und der wichtigste Verein in Freiburg war sicher diese Breisgau-Loge zwischen 1900 und 1937. Sie hatte über 100 Mitglieder und das war mehr oder weniger, also das bildete ab, das mittelständische Freiburger Bürgertum, jüdische Bürgertum. Es waren Händler, es waren Geschäftsleute, eben Ärzte, Rechtsanwälte. Im Kaiserreich sind ja viele Juden an studiert und gingen dann in die freien akademischen Berufe, also vor allem Ärzte und Rechts- und Juristen. Warum? Weil an den Universitäten war der Weg versperrt. Die wurden einfach nicht berufen. Ja, wenn sich einer jüdischen Glaubens beworben hat, wurde er nicht berufen, auch hier an der Freiburger Universität. Das hat sich dann geändert während der Weimarer Republik. Ja, dieser Verein, diese Loge hat, wenn man sich das anschaut, ein ganz großes kulturelles Angebot gehabt. Konzerte, Vorträge, auch Vorträge zur Förderung von Handwerk und Ackerbau. Und man hat auch immer wieder gefordert die Umschichtung der Berufsstruktur. Das war ja auch der Kerngedanke der Zionisten. Zionisten haben gesagt, wir sind zu sehr kopforientiert, bei uns sind zu viele Denker auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da sind zu viele Händler. Deshalb müssen wir unsere Berufsstruktur normalisieren, wir brauchen einen eigenen Staat und dann gibt es keinen Antisemitismus mehr. Das war leider eine falsche Erwartung. Ja, zionistische Ortsgruppe gab es seit 1897, Gründung durch den Arzt Max Kaufmann, also das war vor allem im Bildungsbürgertum und unter Studenten haben die Zionisten Resonanz gefunden, weil hier an der Universität im akademischen Milieu, da gab es einen Antisemitismus im Alltag, da gab es die blöden Bemerkungen gegen die jüdischen Streber und so weiter. Teilweise 7-8% der Studenten hier waren jüdischen Glaubens. Und hier hat der Zionismus Resonanz gefunden. Übrigens, der Gründer des Zionismus, Max Kaufmann, dessen Sohn Richard war einer der Stadtplaner von Tel Aviv, der Bauhausarchitekten gewesen. Ja, ich erinnere auch hier in der Nähe von Freiburg bei Kirchzarten, dass Magenhof, ein zionistisches Ausbildungszentrum in den 20er Jahren, durch einen Freiburger Draht- und Kabelfabrikanten Konrad Guldmann. Ja, nochmal über den Alltag, also hier der Freiburger jüdischen Bevölkerung mit dem Antisemitismus, wie der erfahren wurde und so weiter, wir wissen kaum etwas. Ja, wir sind Weltproblem. Wir wissen an der Universität, da war das Alltag, das kann man im Universitätsarchiv nachlesen. Es wurde hier eine jüdische Verbindung gegründet, 1896, die Gibelina, weil die anderen Verbindungen, die nahmen keine Juden auf. Das waren die ersten, die den Arierparagrafen im Statut hatten, im Kaiserreich, in den 1890er Jahren schon. Also es wurden auch keine konvertierten Juden mehr aufgenommen. Ja, dann, es gab einen Verein jüdischer Studenten, also zionistischen Studentenclub und so weiter. Also hier an der Universität, das können wir gut nachvollziehen. Ja, über die Mitgliedschaft in nichtjüdischen Vereinen wissen wir fast nichts. Da wissen wir mehr über Kleinstädte und Dörfer. Hier muss man Studenten dran setzen, mit Abschlussarbeiten, wie das aussah. Ja, der Erste Weltkrieg, von vielen Juden, genauso wie von Sozialdemokraten, wurde das als Chance gesehen. Jetzt zeigen wir, wir sind keine vaterlandslosen Gesellen. Wir melden uns freiwillig. Also 36 Freiburger Juden sind gefallen. Aber der Antisemitismus hat sich trotzdem radikalisiert. Die Juden wurden für die schwierige Entwicklung der Kriegslage verantwortlich gemacht. Die jüdischen Drückeberger, die Kriegsgewinnler, die Schieber, die jüdischen Linken, die Agitatoren, die der Front in den Rücken fallen, die Drahtzieherrevolution, das Feindbild jüdischer Bolschewismus. In Freiburg auch haben wir auch Quellen, dass die antisemitischen Vorbehalte hier immer stärker geworden sind. Ja, in der Weimarer Republik, der Aufstieg der Nationalsozialisten, also in Freiburg war es nicht ganz so extrem wie in anderen Städten, also es gab immer wieder Kundgebungen von Nationalsozialisten hier, wo gegen Juden gehetzt wurde, aber in den Erinnerungen von Überlebenden nach 1933 wird immer hervorgehoben, 1933 war ein Bruch, Also dieses zivile Leben vorher, wo ab und zu halt mal gewisse Vorbehalte zum Ausdruck kamen, aber ansonsten, hier war Rechtssicherheit, man war integriert, das hat sich von einem Tag auf den anderen geändert. Und es begann in Freiburg dann mit einem großen Schock am 1. April 1933, mit dem sogenannten Judenboykott der SA. Als dann Listen von Freiburger Geschäften veröffentlicht wurden, Deutsche kauft nicht bei Juden. 170 Firmen vor den Geschäften traten SA-Männer auf und haben gebrüllt. Das war dann der Auftakt der wirtschaftlichen Misere. Der Umsatz ging zurück, starke Einbußen. Beamte und Angestellte wurden etwa angewiesen, nicht mehr in jüdischen Geschäften einzukaufen. Also das begann 1933. Dann die Universität, die erste staatliche Institution, die Juden aus ihren Reihen vertrieb. Also in Freiburg, es waren 147 Studenten jüdischen Glaubens 1933 eingeschrieben. Unter dem Rektorat Heidegger wurde gesäubert, Grundlage, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und 13% der Lehrenden hier waren laut NS-Diktion Freiburger jüdischer Herkunft. 55 wurden entlassen bis die letzten 1935. Dann begannen die ersten Verordnungen gegen Rechtsanwälte, gegen Juden, gegen Ärzte, die Juden waren in Freiburg, wie anderswo auch. Es wurden überhaupt gegen die deutschen Juden 2000 Verordnungen erlassen. 2000 bis März 1945, da war die letzte. Ja, es beginnt 1933 die Auswanderung aus der Stadt, die Flucht. Vor allem die Jüngeren haben die Stadt verlassen. In den Erinnerungen wird immer wieder deutlich, die schmerzhafte Erfahrung, die soziale Isolierung, die Nachbarn, die Freunde, die einen im Stich lassen. Käthe Fortriete zum Beispiel, die Erinnerungen sind ein sehr gutes Beispiel. Ja, dann immer stärker wird der wirtschaftliche Rahmen eingeschränkt. Die Freiburger Juden sind verarmt und jetzt der parallele Prozess, die sogenannte Arisierung. Es gab in Freiburg 1933 etwa über 200 jüdische Betriebe. Geschäfte, Praxen. 40 davon in der damaligen Adolf-Hitler-Straße. Das sind die Häuser, die in jüdischem Besitz waren. Und 1939 gab es kein einziges Geschäft mehr. Ja, Andrea Brucher hat es untersucht, wie das jetzt losging. Die jüdischen Freiburger sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Und jetzt kamen die Schnäppchenjäger, also Konkurrenten, arische Konkurrenten. Leute von der Partei, von der Stadtverwaltung haben Druck gemacht. Und dann hat man, irgendwann wurde verkauft unter Zwang. 1935 schon 30% waren arisiert, wie es hieß. 1937 70%. Das Kaufhaus Knopf hat dann 1937 sein ganzes Warenlager verkauft, also was noch Emmendingen war, Lörrach und so weiter. Es war ein Witz, der Betrag, es waren etwa 700.000 Reichsmark, das Ganze war viel, viel mehr wert. In Freiburg hat es dann Fritz Richter gekauft. Und wenn dann diese Geschäftsleute emigriert sind, dann wurde ihnen das Ganze wieder abgenommen mit der Reichsfluchtsteuer. Gibt es auch so ein Beispiel, die Firma Günzburg, das war eine Sackfabrik mit 200 Arbeitern, wurde für 200.000 Reichsmark verkauft. Und als die Familie in die Schweiz auswanderte, musste sie 212.000 Reichsmark Reichsfluchtsteuer bezahlen. Ja, also eine schamlose Bereicherung, eine unglaubliche Raffgier und Skrupellosigkeit, also wenn man das liest, also das ist übel. Anderen Städten war es genauso. Ja, die sogenannte Reichskristallnacht in Freiburg, die Synagoge hat nachts gebrannt, hier war die SS federführend. Der Rabbiner und der Kantor und der Vorsitzende des Synagogenrates mussten zuschauen. Anschließend wurden 137.000 fünf Minuten lang, Juden verhaftet. Sie kamen ins Kornhaus, kennen Sie alle. Und anschließend wie 30.000 andere männliche Juden nach Dachau deportiert. Sie wurden dann nach wenigen Wochen entlassen. Einige sind auch dort gestorben und mussten unterschreiben, mit ihren Familien sofort Freiburg zu verlassen. Und jetzt beginnt die eigentliche Fluchtwelle. Also Ende 38 waren noch 800 Freiburger jüdischen Glaubens hier und zu Kriegsbeginn waren es noch 400. Die alten Leute sind zurückgeblieben. Ich zitiere Reinhold Schneider, was er gesagt hat. Als ich von den brennenden Plünderungen und Gräueln hörte, verschloss ich mich in meinem Arbeitszimmer zu feige, um mich dem Geschehen zu stillen und etwas zu sagen. Ja, diejenigen, die hier waren, waren alte Leute. Wenn man die Deportationslisten anschaut, die sind nicht mehr weggegangen. Die haben gesagt, wo sollen wir eigentlich hin? Und waren hier verarmt, lebten oft isoliert in den Wohnungen. Und dann kam die Initiative vom Gauleiter Wagner 1940, mein Gau soll als erster judenfrei werden. Also die Gauleiter waren immer im Konkurrenzkampf untereinander und jeder wollte als erster. Und das war sein Plan. Und Wagner hatte schon seit Juli 1940 dauernd Elsässer und Juden aus dem Elsass abgeschoben nach Vichy-Frankreich. Und das hat er dann übernommen. Also letztendlich, der Plan war, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, die Franzosen reinzulegen. Er nimmt die badischen Juden, schickt sie über die Grenze nach Vichy. Und es war so, die Franzosen machen die Züge auf und da waren badische Juden drin. Da haben sie protestiert, keine Reaktion aus Berlin. Und dann hat man sie weitergeschickt in dieses Internierungslager Gürs, das inzwischen also auch schon jüdisches Internierungslager war. Also Vichy Frankreich war auch stark antisemitisch eingestellt. Ja, von diesen 360 Freiburger Juden, die deportiert wurden, haben 77 die Deportation überlebt. In Gürs selbst sind 32 gestorben, die anderen wurden nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager deportiert und ermordet. Ja, und nach der Deportation fiel dann der gesamte Besitz an den badischen Staat. Vielleicht nochmal, die sind alle, fand vor aller Augen statt. Das ist in Lörrach. Dieses Bild finde ich besonders erschütternd. Alte Ehepaar Meier in Kittenheim auf dem Weg nach Gürs. Das Ehepaar Meier ist, hat diesen Winter nicht überlebt, wie 1000 andere, also von diesen 5400 Juden aus der Saarpfalz und aus Baden, die deportiert wurden, haben 1000 den ersten Winter unter den Bedingungen nicht überlebt. Ja, in Freiburg hat man dann den Hausrat anschließend versteigert. Alle wussten, was da versteigert wurde. Viele sind hin. Wir haben hier ein Bild zu Lörrach von einer Versteigerungsaktion. R$374.000 hat man in Freiburg eingelöst. Ja, 152 Wohnungen wurden neu vermietet. Ja, das Ende der jüdischen Gemeinde in Freiburg, also zum vierten Mal seit dem Mittelalter. Ohne die seit dem Mittelalter in der christlichen Mehrheitsgesellschaft tief verankerten antijüdischen Stereotypen, die sich chamäleonartig immer wieder den veränderten Bedingungen angepasst hatten, wäre dies nicht denkbar gewesen. Aber nach Kriegsende kamen 5 sogenannte Glaubensjuden, Christlichkeit, und 10 wieder Mischehenpartner, und so schön den Ausdruck, nach Freiburg zurück. Und am 24. Dezember 1945 haben 22 Juden in Freiburg wieder eine neue jüdische Gemeinde gegründet. Jetzt vielleicht noch ein Satz zum Mahnmal. Ich hoffe, dass ich es gleich habe. Aber Sie kennen ja alle diese Gedenktafel, die jetzt, ich weiß nicht, was mit ihr, wo sie jetzt hinkommt. Bitte?
Zur jüdischen Gemeinde.
Zur jüdischen Gemeinde, also nicht vor Ort. Ich bin gespannt, die Gestaltung des Platzes. Ich bin gespannt. Ja, über, man hat lange darüber diskutiert, ein Gedenkstein für die, an der Synagoge, für die jüdische Gemeinde, die deportiert wurde, die vertrieben und deportiert wurde. Der Stadtrat hat diskutiert, gezwungenermaßen, ist wieder unter den Teppich geschoben. Die Universität auch, also wenn man sich das genau anschaut, eine peinliche Angelegenheit. Peinlich warum? Die Leute, die da im Stadtrat saßen oder auch in der Universität, da hatten eben viele vor 45 auch mitgemischt. Und wer weiß, vielleicht doch Haus erworben, Wohnungseinrichtungen und so weiter und so fort. Ja, und dann hat man das 1962, wurde das dann eingeweiht, ebenerdig, ist dann sofort überwachsen. Dann gab es Proteste von überlebenden Juden. Dann haben wir es ein bisschen angehoben. Sie wissen, wie es heute aussieht. Es war 1966, aber sage ich auch bei Stadtführungen immer wieder. Als Student bin ich da immer dran vorbeigerannt. Ich habe gar nicht gesehen, was da ist, weil da war eine Riesenhecke drumherum. Also, Schwamm drüber. Verdrängen. Bitte? Ja, hier. Und die ist dann auch noch so formuliert, unter einer Herrschaft der Gewalt und des Unrechts. Die kamen hier von oben über alle und haben Furchtbares getan. Anonymisierung. Es steht nicht auf dieser Tafel über die Menschen, die vertrieben wurden, und auch nichts über die Täter. Es waren Freiburger gewesen. So, ich bitte um Verzeihung, dass ich etwas zu lange geredet habe. Aber es ist ein breites Thema, vom Mittelalter bis heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus